Es ist ja kein normaler Montag heute. Es ist Rosenmontag und es ist Ausnahmezustand in Köln.
Alaf!
Es ist also wirklich, ja, der Technikchef, habe ich mir sagen lassen, ist eigentlich, er kann gerade noch mit letzter Kraft die Regler schieben.
Und er hat sowas von so einem Hippie irgendwie, hat diese wilde Mähne zusammengebunden.
Wie immer eigentlich.
Sieht super aus und macht sich jetzt um 9.04 Uhr das erste Bier auf. Das ist stark, muss ich sagen.
Das ist sehr, sehr, sehr stark. Aber ich habe auch Fotos von dir gesehen, mein lieber Freund. Du warst auch gut dabei irgendwie am Wochenende, oder? Also du hast schon Gas gegeben.
Jeden Tag von Donnerstag bis heute. Jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt wird irgendwie mal, jetzt mache ich mal 6 Stunden alkoholfrei. Nein, seit Aschermittwoch immer 6 Wochen. Ja, ich habe tatsächlich jeden Abend, aber ich habe mit dem Technikchef gesprochen. Ich habe es dieses Mal, weil ich immer arbeiten musste, nicht so überreizt. Also ich bin dann mal um 5 oder um 6 und war dann um 11 aber zu Hause. Zwischenwasser, so geht's einigermaßen. Aber wir haben uns gerade eben auch gefragt, wie haben wir das früher gemacht, so vor 10 Jahren? Du fängst ja morgens um 9 an am Altweiber und kommst dann irgendwann nachts um 12 nach Hause und hast wahrscheinlich 48 Kölsch getrunken und eine Wurst gegessen oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Unfassbar.
Es ist wirklich verrückt. Also ich bin sehr beeindruckt und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich jetzt hier gerade mit meinem Chia-Müsli sitze und meinem grünen Tee, bin ich wirklich aus der Ferne beeindruckt, dass das alles noch funktioniert bei euch da drüben. Sehr, sehr gut, aber ich muss auch wirklich sagen, wer am Rosenmontag und Kölle Alarv und ich weiß gar nicht, was da so alles in Ausnahmezuständen passieren kann, trotzdem in diesem fantastischen Podcast sitzt, ob das der Technikchef ist oder der Gazier aus der Vulkaneifel. Wir treffen uns natürlich deshalb, weil wir eines haben, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, mal. Also, Alarv. Und was gibt es eigentlich zu erzählen über diese Bundesliga? Es war ein verrückter Spieltag. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe gerade noch mal so ein bisschen rumtelefoniert, es ist wirklich wohl wahr, dass Jürgen Klopp derjenige ist, der verhindert hat, dass Marco Rose immer noch im Job ist. Das ist ja wirklich Wahnsinn, würde der Gazier sagen. Verrückt. Hast du es auch gehört?
Ja, ich habe sogar ganz andere wilde Gerüchte noch gehört.
Ja,
es
sag
hat
mal.
Jemand mit mir gewettet, ein, würde ich mal sagen, ein gut informierter Fan hat mit mir gewettet oder beziehungsweise hat mir erzählt, dass Jürgen Klopp direkt übernimmt bei RB Leipzig als Trainer, als
Nein.
Nachfolger von Marco Rose. Ich habe 6 teure Flaschen Rotwein dagegen gewettet. Ich gehe auch davon aus, dass ich diese Wette gewinne. Also damit würde sich Jürgen Klopp wirklich total unglaubwürdig machen. Also das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Das wäre Wahnsinn. Ich schließe in dem Geschäft gar nichts mehr aus, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Klopp und Rose sind ja dicke Buddies.
Aus Mainz noch.
Aus Mainzer Zeiten, ganz genau. Man muss sagen, ich würde auch hohe Wetten darauf annehmen, dass in der nächsten Saison der Trainer nicht mehr Marco Rose heißt. Denn die Saisonziele sind eigentlich fast schon alle verspielt, also die ambitionierten. Du bist sang- und klanglos raus in der Champions League. Du hast nicht ansatzweise eine Chance gehabt, in den Meisterkampf einzugreifen. Und das war ja das, was Oliver Minzlaff wollte. Mal bei den Bayern auf Schlagdistanz bleiben, wenn sie dann schwächeln, mal da zu sein. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, er kann immer noch Platz 4 erreichen. Das ist ja das Minimalziel. Und er kann sogar Pokalsieger noch werden. Das glaube ich nicht. Allein schon das Spiel in Stuttgart wird schwierig. Aber selbst ein Finale würde ich Leverkusen dann vorsehen, falls die sich in Bielefeld durchsetzen. Und das ist einfach zu wenig. Man hat auch das Gefühl, dass die Leistungskurve stagniert. Ich glaube, sie wollen das Ganze jetzt irgendwie noch so ein Stück weit anständig zu Ende bringen. Aber ich glaube, das war's für Marco Rose. Denn du kannst in so einer Phase der Saison, wo es so eng ist, kannst du nicht zu Hause gegen sehr gut organisierte Mainzer. Also die haben wir letzte Woche schon wirklich auch mal gelobt. Und ich finde das Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was Mainz spielt. Imponiert mir in diesem Jahr noch mehr als Freiburg sogar. Obwohl das ja punktetechnisch ähnlich ist. Aber das kannst du dir nicht leisten.
Und du kannst dir nicht vorstellen, also es gab noch mal so ein bisschen auch die Rederei, dass Scholt Löw eventuell dann irgendwie anspricht bis zum Sommer, der ja auch noch im Red Bull Kosmos ist.
Ja.
Und da ist es aber so, dass der wohl auf das Tagesgeschäft keinen Bock hat. Und das würde natürlich erklären, dass Jürgen Klopp vielleicht einfach sagt, komm, ich bin jetzt interimsmäßig dann irgendwie noch mal drin und hab halt einen Job bei Red Bull und dann mache ich das bis Sommer und dann holen wir Hansi Flick.
Naja, aber nee, Hansi Flick glaube ich jetzt nicht, dass der kommt, weil auch der Fußball von Hansi Flick nicht mit RB korrespondiert. Aber das wäre dann wirklich, also Jürgen Klopp hat aufgehört, weil er gesagt hat, er ist leer als Trainer. Ne, da hat er ein halbes Jahr Ruhe gehabt und dann hat er gesagt, er macht jetzt etwas Strategisches, Langfristiges, er bleibt im Fußball, aber ohne das Tagesgeschäft. Und wenn er dann jetzt sagen würde, also 8 Monate später, Leute, ich bin jetzt dann doch wieder da. Also ich finde, das würde, er hat ja eh sein, das Ansehen bei vielen Fußballromantikern eingebüßt, aber das wäre einfach zu hart. Vor allen Dingen finde ich, kann er auch relativ wenig gewinnen. Ja, da wirst du am Ende vielleicht Vierter und kommst in die Champions League. Na gut, und wirst mit RB vielleicht noch Pokalsieger.
Es ist so glanzlos. Es ist so glanzlos irgendwie.
Es ist, Leipzig ist sehr glanzlos geworden, denn man konnte ja früher, du weißt, wie ich zu diesem Konstrukt stehe, aber man konnte sich ja früher zumindest darauf verlassen, dass das schon einigermaßen spektakulärer Fußball war, weil sie halt unfassbar gute Fußballer auch hatten, wie zuletzt auch noch ein Kunko und sowas. Aber das wirkt einfach bieder, muss man wirklich sagen. Ja. Und ich glaube auch, dass dieser RB-Style, dieses Pressing auf Fehler lauern und 5 Sekunden und schnell Kontakt. Ich glaube, dass sich das ein bisschen totgelaufen hat. Ich kann
danke,
sagen,
dass du sagst.
Ja, ein Satz von mir noch, da kannst du es sagen. Weil diese gute Defensivorganisation, ob man das jetzt Vorwärtspressing nennt oder Pressing oder auf Konter, das spielen mittlerweile ganz viele Mannschaften. Da haben wir uns ja vor 2 Wochen mal drüber unterhalten, dass das zum Beispiel doch das Problem von Mannschaften wie Köln, HSV oder Schalke in der 2. Liga ist. Du musst immer das Spiel machen, die anderen verteidigen super, warten auf 2 Kontergelegenheiten und dann wird's noch schwieriger. Und deshalb ist dieser Fußball an seine Grenzen angekommen. Und ich sage ja eh, Fußball wie in Bayer Leverkusen zum Beispiel spielt, mit Ball den Gegner sich zurechtlegen, das ist schöner Fußball. Was mit dem Fuß machen, nicht nur auf destruktive Zerstörung, die natürlich trotzdem mit Klasse gefüllt ist in Leipzig. Und deshalb glaube ich, ist diese RB-Schule, muss ich überdenken.
Ja, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass es nicht nur langweilig geworden ist, sondern dass es auch gar nicht machbar ist, auf Dauer zumindest. Also das hältst du, glaube ich, als Mannschaft, da brauchst du schon einen riesenbreiten Kater.
Apropos Kater, weißt apropos du, Kater. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ich verliere meinen Kicker, den ich ja immer dabei habe.
Ja.
Und der Technikchef kommt und richtet mein Mikro und bückt sich, um mir den Kicker wieder hochzuholen. Also das muss ich wirklich sagen.
Aber wenn der Technikchef sich bürgt, dann ist es auf jeden Fall.
Oh Gott.
Dann ist es.
Ich wusste es. Als ich das Wort ausgesprochen habe,
dass ich draufspringe, natürlich, ganz klar. Nein, es ist verrückt. Ich glaube, du brauchst einen breiten Kader und die Verletzungsanfälligkeit bei solchen Mannschaften ist einfach wahnsinnig hoch. Man sieht es auch immer wieder und das ist, glaube ich, dann irgendwo was du eine Zeit lang durchhalten kannst, aber dann irgendwann, wenn dieses Gesamtkonstrukt aus Verletzungsgründen dann zusammenbricht, dann kannst du das System nicht mehr spielen. Ein paar Mal schon passiert und vor allen Dingen, ich kenne auch wenige Mannschaften, die das über Dauer durchgehalten haben. Also egal, wo du hinschaust, jetzt zumindest in der Bundesliga.
Gut, Liverpool hat...
das ist was anderes.
Jürgen Klopp war ja auch so ein bisschen ein Vorreiter dieses Fußballs,
genau.
Der aber noch ein bisschen mehr, der war halt mehr so Rock'n'Roll als dieses... fast schemata-hafte Pressing. In Dortmund, die waren nach 7 Jahren ausgequetscht wie eine Zitrone. Mhm. Ich finde aber, Jürgen Klopp hat sich dann weiterentwickelt, hat das in Liverpool, da war er ja fast 8,5 Jahre, hat das nochmal ein bisschen verfeinert. Wobei du jetzt siehst, die Erfolge, die Liverpool jetzt hat, sind ja auch ein bisschen der Modifizierung von Arne Slot zu verdanken, der auch mal längere Ballbesitzphasen einfach einstreut. Mhm. Ich glaube, dass das weniger kraftaufwendig ist und deshalb kommt Liverpool einem frischer vor als in der Endphase der Klopp-Ära.
Absolut.
Und du hast natürlich auch einen Punkt angesprochen, der Nachweis müsste medizinisch erbracht werden, aber letztes Jahr hatte Klopp ja zum Beispiel auch unfassbares Verletzungspech und ich bin bei dir, wenn du dieses Spielsystem, was ja unheimlich anspruchsvoll für Kopf und Körper ist, wenn du das immer spielst, das kann irgendwann zu viel werden.
So, da sind wir uns am Rosenmontag endlich einig nach all den Jahren. Dann lass uns über Joshua Kimmich reden. Also
darf ich noch gerade eins sagen?
Gerne.
Also Mainz nochmal. Nur auf diese Aufstellung vom Wochenende geguckt. Robin Zentner, da haben sie lange gesagt, boah, ob das für die Bundesliga reicht. Ne? Also das in der Abwehr hinten drin hast du Da Costa, der war in Frankfurt völlig ausgemustert. Hans Olsen, den haben sie irgendwie aus Norwegen geholt. Jens, hat in der Bundesliga bei Wolfsburg ein paar Akzente gesetzt. Mwene, der war eigentlich schon aussortiert. Amiri, der war in Leverkusen aussortiert, spielt super. Dann haben sie Spieler wie Nebel aus dem eigenen Nachwuchs, Burkhardt aus dem eigenen Nachwuchs. Also Mir imponiert das total. Und ich würde mir wünschen, dass Mainz das jetzt durchzieht und dann auch mal in Europa-Akzente setzt, weil sie waren ja dreimal qualifiziert, zweimal in der Quali raus, einmal in der Gruppenphase, dass du dir das, was du dann verdienst, auch genießen kannst. Und außer Bayern und Leverkusen ist alles offen zwischen Frankfurt und Dortmund, kannst du sagen, spielen alle noch um die Champions League, weil die Eintracht ja auch grausam schwächelt. Also ich würde es Mainz gönnen, das wäre die Krönung einer Top-Saison.
Lass uns mal noch so ein bisschen bei Personalien bleiben und lass uns über Joshua Kimmich reden. Das ist ja ein Riesentheater, was da los ist. Ist es so, also kann man es so sehen, dass sich die Bayern am Ende des Tages dann doch nicht auf der Nase rumtanzen lassen? Und war es vielleicht so, dass Joshua Kimmich drauf spekuliert hat und gesagt hat, also wenn die völlig verrückte Verträge mit Musiala abschließen, dann will ich mindestens dasselbe, wenn nicht noch ein paar Millionchen mehr. Und man hat sich da einfach dann auf der Strecke dann irgendwann nicht mehr einigen können. Und das war verfahren. Und bis dann irgendwann jemand am Tegernsee mit einem schweren Roten gesagt hat, ist mir egal, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Oder ist es so, dass man sagen müsste, naja, also Kimmich, Wahnsinnsleistungen gebracht in der letzten Zeit. Leader innerhalb der Mannschaft. Die Bayern brauchen ihn, auch aus Markengesichtspunkten, weil diese Geschichte ist ja eine typische Bayern-Geschichte. Und sie können es sich eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht leisten, sich mit ihm nicht zu einigen und ihm die Kohle nicht zu geben. Also eine gewisse Erpressbarkeit, allerdings aber auch ganz klar auf Leistung gebaut. Jetzt bin ich über deine Einschätzung gespannt.
Also ich habe erstmal sehr viel gelesen über diese Causa und bin eigentlich auch ein Stück weit erstaunt, dass sehr viele auch wirklich Fachleitlinien, wie zum Beispiel der Kicker, sich ganz klar auf Seiten des FC Bayern stellen, also sagen, das ist richtig, dann soll der Kimmich halt, der Verein wird auch nachher noch bestehen. Weil ich Kimmich eigentlich im letzten Jahr, nachdem wir ihn ja hier auch häufig hart kritisiert haben, im letzten Jahr deutlich positiver gesehen habe, dieses Ding, er hat jetzt eine feste Rolle in der Nationalmannschaft, aber im Verein kann er zentral spielen. Und was ich als ersten Moment mal festhalten würde, wenn Neuer und Müller wohl spätestens am Ende der nächsten Saison dann aufhören, dann fragt man sich ja auch immer, wer ist denn so ein echtes Bayern-Gesicht? Einer, den du direkt mit diesem Verein in Verbindung bringst. Und das ist dann eigentlich fast aus meiner Sicht nur noch Kimmich. Der, das darf man ja auch nie unterschätzen, weil wir gerade eben über Verletzungen gesprochen haben, der ist ja eigentlich, Ausnahme jetzt gerade das Spiel in Stuttgart, der ist ja nie verletzt. Und man kann über Kimmich auch sagen, was man will, aber der hat sich auch noch nie beschwert über zu viele Spiele, sondern der brennt alle drei Tage dafür. Das ist schon mal ein großes Gut. Und ich glaube, das Problem der Bayern ist, dass ihr Kader viel zu teuer ist. Max Eberl hat immer noch keinen von der Resterampe wegbekommen. Verlängert zwei Verträge mit Musiala für 25 Millionen. Da kann man sicher sagen, das ist im Moment marktgerecht und das ist wahrscheinlich der Spieler mit dem größten Potenzial bei den Bayern, also willst du den holen. Wobei mich als Musiala auch irritieren würde, wie heiß Hoeneß und Rummenigge auf Wirt sind und sagen, das ist der beste deutsche Spieler. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich finde auch, dass Wirt ein Stück weit noch vor Musiala ist, aber als Musiala würde ich das nicht gerne hören. Aber ist wahrscheinlich auch Folklore vor dem Champions League-Duell, worauf wir gleich noch kommen. Und dass man Davis für angeblich 20 plus verlängert, der eigentlich seit seinem Champions League-Sieg 20 nie mehr konstant diese Leistung gebracht hat, das irritiert mich. Denn jetzt sagt Kimmich, ich will natürlich genauso viel wert sein wie Musiala. Das sehen die Bayern anscheinend anders. Das ist für ihn ein erneuter Schlag. Erinner dich, wie sie ihn damals rund um die Corona-Impfung und auch im Streit mit Thomas Tuchel auch so ein bisschen haben im Regen stehen lassen. Und jetzt steht Kimmich in der Situation, dass er, glaube ich, sich sehr wohl fühlt in München, auch mit der Familie, aber nicht die Wertschätzung bekommt. Er hat lange gezögert und jetzt ziehen die Bayern das Ding zurück. Und wie man so hört, hat er versucht, Kontakte zu Real und Liverpool anzuleiern. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt wollen ihn Vereine wie Paris und Arsenal, wo man sagen muss, das ist Top Ten in Europa. Das ist aber auf jeden Fall nicht besser als die Bayern. Eher sogar eine halbe Stufe darunter. So, was macht er jetzt? Geht er ins Ausland, um zu sagen, das habe ich auch noch gemacht und da habe ich die Wertschätzung? Hat er sich verpokert? Aber eins ist klar, Musiala verstehe ich noch, aber dass Davies so viel Kohle verdient und am Ende für Kimmich nicht mehr genug da sein soll und Goretzka immer noch nicht weg ist und Sané nicht weg ist und Gnabry nicht weg ist, spricht nicht für die Verhandlungsführung der Bayern.
Ist auch interessant, ich habe manchmal bei Kimmich immer wieder das Gefühl gehabt, es ist so das ungeliebte Kind. Es ist irgendwie, mag man ihn, irgendwie schätzt man ihn auch, weil er einfach auch gute Leistungen bringt und weil er in irgendeiner Form auch Leaderqualitäten hat. Und auf der anderen Seite hat er sich nie so etablieren können im Sinne von, wir gehen mit, wir brauchen dich unbedingt. Also dieses Gefühl ist bei mir auch nie angekommen, nie wirklich. Also zumindest bei den Bayern. Und das irritiert mich total, weil er ja nachweislich derjenige ist, der auch für den Bayern-Erfolg über lange Zeit jetzt aber mitverantwortlich gewesen ist. Dass man da dann irgendwie immer so Lieblingskinder hat, das geht ja sehr schnell. Und da habe ich immer noch die Vermutung, da sitzt dann wirklich Uli Hoeneß da oben am Ende des Tages und entscheidet kräftig mit. Weil anders ist das ja nicht mehr zu erklären. Du kannst es ja rein von der Faktenlage überhaupt nicht mehr wirklich einordnen. Wenn es rein faktisch ist, dann müsstest du ganz klar sagen, dann ist Kimmich doch vor Davis. Also kriegt doch sicher der eher die Kohle.
Ja, also wobei ich glaube schon, dass es hier darum geht, Musiala 25, Davis um die 20 und Kimmich wollte so viel wie Musiala verdienen, aber ich bin bei dir. Dann hätte ich eher auf Davis verzichtet und hätte mit Kimmich erwartet, dass sie den Vertrag verlängern. Da Klar. bin ich bei dir.
So, also wie geht's aus? Wo geht er hin?
Ich weiß auch übrigens gar nicht, ob das jetzt so, weil ich glaube, dass Kimmich eigentlich ein Spieler ist, der Uli Hoeneß gefällt.
Und glaubst du wirklich?
Ja, das glaube ich schon. Mhm. Weil grundsätzlich er das ja total schätzt, wenn einer nie meckert, wenn einer immer spielt, wenn einer sich so zu den Bayern bekennt und auch so ein bisschen dieses Mir san mir bei sich voranträgt. Ich glaube bei Kimmich, ich gehe jetzt mal wirklich in die Tiefenpsychologie. Ich glaube bei Kimmich ist es so ein Stück weit, und das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, weil es ja einfach so ist, hat das Ganze auch etwas mit seiner Körpergröße zu tun.
Huh.
Ja, ich kann dir auch erklären, warum. Mhm. Als Goretzka und Kimmich da waren im zentralen Mittelfeld und auch die Champions League gewonnen haben, haben ja alle in Deutschland erzählt, die sind absolute Weltklasse auf dieser Position. Mhm. Wenn du gesagt hast, ich sehe Kimmich im defensiven Mittelfeld nicht auf Weltklasse-Niveau, dann hast du ja fast riskiert, aus der Kirche rausgeschmissen zu werden. Also aus der katholischen Tegernseekirche und sowas. Ne? Und plötzlich hat sich die Diskussion über Kimmich so galoppierend gestellt, dass es hieß, kann der überhaupt noch Nationalmannschaft stellen? Das war ja auch übertrieben. So, jetzt hat er seine Position, er ist Kapitän. Er hat aber auch immer den Anspruch gehabt, in einer Mannschaft zu führen. So, weißt du, die Art, wie er dann auch geht und wie er sich bewegt und sowas. Und die Frage ist, hat er intern noch immer diesen Respekt und diesen, wie soll man sagen, diesen Anspruch, den er vorgelebt hat, hat er den auch so irgendwie ein Stück weit zurückbekommen. Ne? Und ich glaube, er wollte jetzt auch mal testen, wie stehen die denn einfach zu mir, weil sie ihn ja zweimal haben auch einigermaßen im Regen stehen lassen. Und für mich ist das Kuriose, Eberl kriegt in Sachen Verkäufen nichts auf die Kette. Die haben echt, die Bayern müssen den Gürtel enger schnallen. Und der Erste, bei dem sie dann Konsequenz beweisen, ist ausgerechnet Joshua Kimmich. Das ist, also als Verein musst du immer sagen, irgendwo fangen wir jetzt mal an. Und wenn die sportliche Leitung das so sieht, dass sie Musiala und Davies und all die zu verlängern mehr wert ist. Aber wenn ich das Bayern-Gen in der Kabine halten will, dann bin ich schon der Meinung, dass das Kimmich hat. Und es wundert mich. Ich finde, er ist auf jeden Fall schon beschädigt. Selbst wenn er jetzt unterschreibt, dann heißt es, der ist enteiert. Ich lege mich jetzt mal fest, ich glaube, er geht.
Und also finde ich eine sehr interessante These und finde das natürlich auch alles einleuchtend. Wenn es am Ende des Tages wirklich darum geht, dann wäre es, finde ich, dann wirklich bitter. Und ich finde es auch bitter, wenn, also um ehrlich zu sein, ich finde es auch bitter, wenn Joshua Kimmich jetzt den Verein verlassen würde, aufgrund dieser Verhandlungen. Weil ich mir nicht vorstellen kann und auch ehrlich nicht möchte, dass Joshua Kimmich jetzt so einen Move macht, nochmal so 3 Jahre irgendwo in Madrid zu spielen zum Beispiel oder in Paris zu spielen. Passt für mich nicht richtig gut zusammen. Wäre da er nicht besser beraten, ich will jetzt hier keinen Kimmich-Podcast machen, aber wäre da nicht besser beraten zu sagen, komm, scheiß drauf, dann sind es halt nur 20 Millionen. Also worüber reden wir? Es ist am Ende, ja, es ist wahnsinnig viel Geld und wir wissen nicht genau, wie viel es ist, aber es ist trotzdem noch viel zu viel Geld am Ende des Tages in unseren Köpfen. Muss man dann nicht irgendwann abwägen, auch als Berater und sagen, ey, bevor du jetzt bei PSG bist und vielleicht auf der Bank sitzt, du weißt hier, was du hast hier deine Familie, ziehst durch, du hast noch wie viele Jahre, 3, 4 Jahre und dann ist es das eh gewesen, nimm das mit, mach den Vertrag über 4 Jahre und dann soll es das gewesen sein.
guter Punkt von dir, auch letzter Satz von mir dazu. Die Frage ist noch, finde ich, eine andere. Gehst du ins Ausland, zum Beispiel nach Paris, und schaffst es mit Paris dann irgendwann mal die Champions League zu gewinnen, dann bist du auch eine internationale Marke, oder wirst mit Arsenal Meister, nachdem du bei den Bayern ja alles inklusive Champions League gewonnen hast, oder sagst du, okay, ich mache jetzt hier meinen Frieden, dann kriege ich halt nur 20, aber in der Dimension, über die Kimmich jetzt verhandelt, geht es ja nicht um 20 oder 25 Millionen. Das Geld, was der bisher verdient hat, kann er eh nie mehr ausgeben, weil er, glaube ich, auch ein intelligenter Kopf ist. Es geht einfach um die Wertschätzung in der Kabine. Da sitzen dann 25 Superstars und alle wissen, okay, die meiste Kohle hat hier der Musiala und der Kane. Knapp dahinter ist der Neuer, trotz seines Alters. Und ich hier, Kimmich, ich bin doch eigentlich hier der Chef. Ich bin nur auf der Position, so der Ebene der Spieler 5 bis 8. Puh, das macht was mit dir selber, das macht was mit deinen Gegenspielern. Du kannst natürlich genauso sagen, ist mir doch scheißegal, ob mich jetzt einer schräg anguckt. Ich werde hier mit Leistung überzeugen. Aber ich finde, die Bayern merken, dass sie Kimmich in der Vergangenheit vielleicht nicht immer genug unterstützt haben. Und Kimmich merkt, der hat international gar nicht den Markt, den er vielleicht selber gedacht hat. Und das ist die Zwickmühle. Ein Verein, der für mich noch passen würde, wäre vielleicht Barcelona, weil er ja auch mit Flick sich immer verstanden hat.
Richtig.
Die ja auch eine Art Fußball spielen.
Naja,
Barcelona ist aber ein Weltklub.
Ja, okay. Aber da gab es auch, also es, zwischen Kimmich und Flick, da gab es auch Szenen. Wir haben, glaube ich, die Doku noch in Erinnerung. In der Nationalmannschaft, da war nicht immer alles gut. Aber ist auch ein anderer Punkt. Vielleicht eine Sache noch in diesem Kontext. Ist Angelo Stiller vielleicht jemand, der ob seiner Aussage, ich wollte nicht so richtig jubeln, einfach aus Respekt meines alten Vereins gegenüber, der Bayern, als er das Tor geschossen hat, Stuttgart gegen Bayern jetzt am Wochenende, ist es dann vielleicht, also mal, ist das die richtige Aussage, wenn man beim VfB Stuttgart spielt, und ist das nicht ein Affront der Fans gegenüber? Und wäre es vielleicht jemand, der, wenn Kimmich geht, vielleicht dann doch besser zurückkommt zu den Bayern?
Ich finde das auch mittlerweile viel zu ritualisiert. Ich jubel nicht gegen meinen alten Arbeitgeber. Also ich würde nicht jubeln, wenn ich am 34. Spieltag gegen meinen alten Verein ein Tor schießen würde und der würde dadurch absteigen. Das würde ich mir auch verkneifen. Ich finde, die Fans und dein neuer Verein haben es verdient, dass du dich voll reinhängst. Und wenn du ein Tor machst, kannst du auch jubeln. Du musst es nicht überschwänglich machen, du musst es nicht provozierend machen. Mir persönlich ist jemand lieber, der für seinen neuen Arbeitgeber alles gibt, dabei den Respekt vor seinem alten nie verliert, aber nicht so ritualisiert. Gott, ich jubel nicht. Kann ich wenig mit anfangen. Zur Personalie Stiller selber. Ich glaube, es tut ihm gut, bei Sebastian Hoeneß zu sein, weil das ist praktisch sein Mentor. Ich wage zu bezweifeln, ob Stiller am Ende in der ganz obersten Kategorie spielt. Das ist ein guter Spieler, der auch Nationalmannschaft spielen kann. Aber bis zur Weltklasse oder der internationalen Klasse, die Kimmich dann an verschiedenen Tagen auch verkörpert, ist es, glaube ich, schon noch ein Weg. Wobei man bei Kimmich auch ganz ehrlich sagen muss, er hat das Defizit mit dem Tempo. Das fällt in einer spielbestimmenden Mannschaft nicht so auf. Aber in manchen Spielen, siehe auch mal bei der Europameisterschaft, wenn er dann einen schnellen Gegner hat, fällt das schon auch mal auf. Und ja, bei Stiller sind das auch teilweise so Punkte.
Okay. Ich habe große Sorge. Große Sorge. Ich habe große Sorge, dass wir Heidenheim wirklich nicht mehr sehen werden. Und ich bin fasziniert über das. Ich muss es jetzt mal wirklich sagen und ich muss meine Meinung auch ein Stück weit revidieren. Was Wirkus da in Gladbach macht, er hat einen Wandel hingekriegt. Das muss man ganz klar so sehen. Er hat der Mannschaft in großen Teilen auch wieder ein Gesicht gegeben. Man kann, also selbst ich kann mit Borussia Mönchengladbach, das ist also aus meinem Mund rauspurzelt, ist sowieso schon ein Skandal. Aber gut, man kann Gladbach auch in irgendeiner Form wieder gut finden inzwischen. Aber es ist auch so ein bisschen die Romantik bei dem Spiel Heidenheim gegen Gladbach verloren gegangen, dass man sagt so, ach komm, die kriegen es doch noch hin in Heidenheim. Also es sind so zwei Gesichter in diesem Spiel und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von Borussia Mönchengladbach. Aber wie kann man denn bitte so zwei Seelen in der Brust haben wie ich? Muss es dann, es kann nur sein, weil man Rosamunde des Fußballs ist?
Ja, wir haben auch vor 3 oder 4 Wochen mal über Heidenheim gesprochen, weil sie ganz gut hier aus der Winterpause rausgekommen
Absolut,
sind.
Ja.
Mit 4 Punkten in 2 Spielen, auch international dann dieser Sieg in Kopenhagen. Ich befürchte, natürlich kann das bei den engen Punkteabständen immer noch anders sein, aber ich befürchte, dass es das für Heidenheim in diesem Jahr gewesen ist. Weil gerade so ein Spiel gegen Gladbach zu Hause, da hättest du jetzt eigentlich gedacht, gut, jetzt hast du auch die Doppelbelastung, ist weg, jetzt reißt du dich nochmal zusammen, das ist ungemütlich, auf der Alp zu spielen, Ende Februar, Anfang März und so, und dann taumeln die da die ersten 30 Minuten so orientierungslos darum. du kannst solche Sachen auffangen wie vor der Saison, aber du hast am Ende mit Beste, Kleindienst, Dingchi und Sessa deine vier besten
Kräfte
verloren. Zu viel abgegeben. Du hast bei Cienza zeigt ab und zu, warum man ihn geholt hat. Ein Wanner hat das ab und zu gezeigt, aber nicht in dieser Konstanz. Dann haben wir darüber gesprochen, plötzlich war Meloni weg, der war früher der Vorzeigespieler. Und das darf man ja auch nicht vergessen, in 17 Jahren hat so eine Situation Frank Schmidt noch nie erlebt. Ich glaube, wenn er die Saison jetzt mit dem Klassenerhalt abschließen würde, würde er sagen, das war die wichtigste Erfahrung von mir. Allein es fehlt mir mittlerweile der Glaube, weil jede Mannschaft unten irgendein Ausrufezeichen mal setzt. Kiel gestern bei Union oder Bochum eigentlich auch die ganze Zeit immer mal wieder. Ja. St. Pauli wirkt defensiv stabil, also da wirkt Heidenheim im Moment fast chancenlos gegen die anderen.
Vor allen Dingen, wenn du dir das Spiel mal angeguckt hast, ich habe es mal angeguckt und das ist krass gewesen, weil Gladbach war jetzt irgendwie gar nicht so wahnsinnig übermächtig. Es war so, dass Heidenheim komplett nicht wusste, was es tut. Und das ist das, was mich eigentlich so geschockt hat. Und das ist in den vergangenen Spielen immer mal wieder so gewesen. Du stellst fest, das Heidenheim, das wir kennen, ist nicht mehr das Heidenheim. Ja, klar, vier Spieler abgegeben, aber auch keinen adäquaten Ersatz gefunden. Und die Orientierungslosigkeit und die Leitplanken sind nicht mehr das Heidenheim. Und das macht es natürlich logischerweise in einer Mannschaft wie Gladbach dann auch relativ einfach. Das ist aber etwas, was ist das dann, ich will es nicht überstrapazieren, ich habe dich da schon mal nachgefragt, aber ist das dann nicht etwas, was man Frank Schmidt dann auch irgendwann mal fragen muss, bist du noch der Richtige hier?
Und ja, aber das könntest du ja nur fragen, wenn du sagst, wir müssen mit aller Macht die Bundesliga halten. Keiner kann dir jetzt die Garantie geben. Ich finde die Mannschaft echt auch nicht gut besetzt individuell. Mhm. Also das ist keine schlechte Fußballmannschaft, nicht falsch verstehen. Aber das ist jetzt auch keine Mannschaft, wo ich sage, die muss per se zwischen 10 und 13 einlaufen. Ich habe gedacht, mit dem super Saisonstart, den sie hatten und den Basics, die sie immer haben, Laufarbeit, Kampfstärke, das Stadion und die ganz besondere Ruhe im Verein, das müsste reichen. Das hätte ich gedacht, dass sie dann am Ende schon auch vor St. Pauli und Kiel stehen. Mhm. Aber das ist irgendwie so ein bisschen weggegangen. Ich glaube, dass es so wird, dass Holger Sandwald sagt, natürlich bleibt Frank Schmidt. Ich schätze Frank Schmidt so ein, dass er sagt, ich will diese Scharte auswetzen und zumindest als guter, gesunder Zweitligist übergeben, der oben an der Tabellenspitze mitspielt oder vielleicht sogar nochmal aufgestiegen ist. Klar ist aber auch, es war 17 Jahre eine Wahnsinnsgeschichte, jetzt gerade ist es nicht und vielleicht ist auch irgendwann mal der Zauber ein bisschen verflogen und du kannst natürlich auch irgendwann verpassen, den rechtzeitigen Absprung zu schaffen, aber ich schätze Frank Schmidt und Holger Sandwald so ein, dass auch im Falle eines Abstiegs er auf jeden Fall verlängert und eins habe ich mir gerade noch gemacht, die Mühe, guck mal, Spieler wie Föhrenbach, wie Siersleben, wie Gimba, wie Traoré, oder Conte, das sind keine geborenen Bundesligaspieler. In einem funktionierenden Gerüst können die alle auch eine gute Saison spielen. Aber jetzt sollen die teilweise vorangehen. Und das funktioniert nicht. Und ich sehe auch nicht, ehrlich, ich sehe auch gerade im Moment nicht die Patrone, die noch da ist. Bei Bochum ist es die Aufholjagd plus die zwei Punkte, die sie jetzt dazu bekommen haben. Bei Kiel ist es immer mal wieder, die liegen 4-0 zurück. In München schießen dann drei Tore. Irgendwie so ein Lebenszeichen. Bei Heidenheim kommt das einfach nicht. Und man kann ja der Mannschaft dann nicht mal das Engagement absprechen. Also es sieht nicht gut aus.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde aber auf der anderen Seite dann aber auch, wir haben immer mal wieder auch über Player gesprochen, spielt relativ konstant wieder. Dann hast du Spieler wie Elvedi drin, Bombenleistung auch wieder gebracht in dem Spiel. Also es sind insgesamt halt einfach Kleindienst, ja, müssen wir nicht drüber sprechen, glaube ich. Hack, unfassbare Leistungen und das schon seit längerer Zeit. Also genau das, was Wirkus auch immer wieder sagt, das Gesicht ist wieder da und das muss eine ganz schöne Arbeit gewesen sein, weil wir haben ja auch festgestellt, bis sich das gefunden hat, hat eine ganze Zeit gedauert und da drohte Gladbach ja auch zu taumeln und das Produkt war, boah, naja, also das hätte kein Modelvertrag bei einer mehr bekommen.
Ja, aber wenn du so eine Saison so drehst, wo die auch alle gesagt haben, eigentlich ist diese Zusammenarbeit am Ende, die haben jetzt auch ein machbares Restprogramm. Also ich lege mich fest, das Produkt weht und wirbt im nächsten Jahr in Europa.
Wundervoll, wundervoll.
Wohin? Lass uns noch ganz kurz über Werder reden.
Ja, lass uns über Werder. Was ist da passiert?
Ja, ich frage dich erstmal. Die haben die beste Hinrunde, glaube ich, seit 13 Jahren gespielt.
Ja.
Und verspielen einfach alles. Ein Rückrundensieg im Pokal raus nach einer indiskutablen ersten Hälfte in Bielefeld. Fans bewerfen die Mannschaft. Das gab es in Bremen auch ganz, ganz lange nicht. Also das ist schon dramatisch, die Situation, muss ich sagen.
Okay, aber Aber das hat doch erst am Ende des Tages dieselbe Mannschaft. Das hat doch am Ende des Tages, kann doch nicht auf dem Platz, da muss doch hinter den Kulissen irgendwas los sein, dass das so einen Einschlag gegeben hat in der Rückrunde. Das kann mir doch niemand erklären. Also, oder ist es so, also ich meine, wir haben immer mal wieder, war Ole Werner auch Thema. Es gab eine große Sehnsucht, dass ein Ole Werner so ein Thomas Schaaf werden kann, vielleicht. Dann ist es aber auch so, dass, wenn du die Kontinuität anguckst, die auch nicht immer gegeben war. Hinrunde okay gespielt und plötzlich kommt nach diesem allen, mit diesem ganzen Sehnsuchtsgefasel, das ich jetzt gerade vor mir gegeben habe, kommt so ein Impact. Da kann mir doch niemand erzählen, dass da alles in Ordnung ist. Also was ist da hinter den Kulissen, was ist da innerhalb der Mannschaft los, dass die Leistung auch so absagt? Das ist ja, du kannst ja durchgehen, ganz egal wer das ist. Burke, Bittencourt, der gut gespielt hat, Agu, der gut gespielt hat, Lünen, der gut gespielt hat. Also das sind teilweise ja wirklich nur Silber, Schatten ihrer selbst. Was ist dafür verantwortlich? Check ich nicht.
Also ich habe gesagt, Ole Werner ist ein Glücksfall für Werder.
Ja.
Dann sind sie im letzten Jahr um 2 Tore an der Conference League vorbeigeschrammt, spielen die beste Hinrunde und du denkst, das geht alles so weiter. Es wird immer wieder betont, wie top es in der Mannschaft ist, wie gut sich alle verstehen. Der Geist, Ole Werner, der auch dann durchaus mal für seine Verhältnisse fast schon sehr selbstbewusst gesagt hat, klar setzen wir uns andere Ziele und sowas. Und dann kommst du aus der Pause raus und es geht eigentlich gar nichts mehr. Und
genau.
Ganz krass finde ich ja auch diese gegenseitigen, mehr oder weniger gar nicht mehr verkappten Schuldzuweisungen. Ja, Bittencourt sagt dann, ich gehe jetzt da durch und da rasiere ich dann alle ab. Dann siehst du abfällige Gesten von Duksch und anderen. Also das ist Wahnsinn. Also wie diese Mannschaft auch untereinander zerfällt.
Genau,
dieser Zusammenhang. Also es wirkt auf mich fast, wie wenn das früher in irgendeiner Verbandsliga-Truppe, die oben um den Aufstieg mitgespielt hat, und plötzlich hat gar nichts mehr geklappt, weil irgendwie einer die Frau des Kapitäns angegraben
hat. Ich wollte es gerade sagen.
Weil das ja eine Mannschaft auch kaputt macht. Da gibt es dann immer die Fraktion derer, die sich kaputt lachen darüber, der Schadenfreude. Dann gibt es welche, die regen sich darüber auf, wie kann man sowas machen. Und dann gibt es eine andere, denen ist es scheißegal. Und dann geht die Mannschaft irgendwie auseinander. Also, um das ganz klar zu sagen, ich habe keine Hinweise, dass das in Bremen der Fall ist, aber von außen betrachtet wirkt es so, als wenn da irgendwas echt passiert sein muss.
So. Bitter eigentlich. Also ich hätte gedacht, komm, Werder Bremen mal wieder in Europa zu sehen, könnte ja toll sein. Ich weiß nicht, du bist doch der Almanach, wann war es das letzte Mal, dass sie international gespielt haben? Ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Fußballexpertin, glühendem Werder-Fan im Schweinske in Hamburg saß und ein Spiel geguckt habe. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich hatte halt einfach nicht unbedingt Augen
für den Fußball. War das die Frau des Kapitäns oder was?
Das war die Frau von Ole Werner, aber die wurde dann später. Wann? Wie lange ist es her, dass die internationale Rolle gespielt haben? Ich habe keine Ahnung. Es muss irgendwie 2000.
Nee, also es war ja auf jeden Fall, sie haben ja dieses legendäre Halbfinale damals gegen den HSV mit der Papierkugel gewonnen, 2009. Da waren sie ja noch im Finale gegen Donetsk. So, und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ein oder zwei Jahre später haben sie nochmal in der Gruppenphase der Champions League gespielt. Also da bin ich mir sogar relativ sicher. Und ich weiß noch, dass sie damals in der Gruppe mit Tottenham und Inter Mailand gespielt haben. Also ich sag, 2010 oder 2011 war die letzte Saison in Europa. Das ist jetzt auch 14 Jahre her. Das ist enorm für einen Verein mit der Ausstrahlung von Werder. Auch da letzter zusammenhängender Satz von mir noch oder abschließender Satz. Ich habe es oft nicht verstanden, dass man sich als Marke Werder auch so ein bisschen klein gemacht hat, weil ich finde, eigentlich steht die Marke Werder ist sehr positiv besetzt in Deutschland. Und jetzt hatte man das Gefühl, es kommen so alte Tugenden raus. Also was da passiert ist seit dem Winter, da könnte man eigentlich fast eine eigene Doktorarbeit drüber schreiben.
Was passiert ist in Berlin, verstehe ich allerdings auch nicht. Ich habe in unserer Experten-WhatsApp-Gruppe ja auch schon, wo wir sehr viel Expertentum hin und her reichen auf dem digitalen Weg. Hoffentlich sieht man das nie. Hoffentlich wird dieser Chat nie veröffentlicht.
Wenn das geleakt wird,
puh. Wahnsinn. Dann, ja. Aber ich habe nie verstanden so richtig, ich habe den Wechsel nicht verstanden, warum man jetzt auf Leitl gesetzt hat bei Hertha. Und ich musst du mir mal erklären, vielleicht gibt es da eine gewisse Sehnsucht bei Hertha, die uns verborgen geblieben ist. Ich kann nur sagen, ich darf endlich wieder über Elversberg sprechen, weil wenn du in der ersten Halbzeit Hertha BSC Berlin einfach mal 4 einschenkst und die Kaiserlinde bebt und es werden einfach nur noch Leona-Ringe durch die Gegend geschmissen vor lauter Freude, dann muss da ja irgendwas passiert sein. Also ordne einmal für uns ein, warum Leitl und was ist da passiert? Oder was passiert denn? Ich meine, wenn du dir die Interviews, das noch an einem Halbsatz, wenn du dir die Interviews noch von Reza anguckst, der ist ja auch völlig konsterniert gewesen. Also wirklich völlig konsterniert gewesen. Was ist da passiert?
Ja, Hertha ist eigentlich so vielleicht neben Schalke der größte von all den abgestürzten Traditionsvereinen. Und wenn ich aus der dritten Liga vielleicht noch die Löwen dazu nehme, ist Hertha schon ein ganz großer Problemfall. Ich glaube, immer so ein bisschen Hauptstadtclub, internationaler Anspruch, da muss man auch mal zu sagen, die haben 2 deutsche Meisterschaften gewonnen, das war 1930 und 31. Also Hertha ist eigentlich in dieser ganz großen Riege der Traditionsvereine qua Erfolge gar nicht zu finden und hat immer so versucht, aus sich heraus und mit dieser Rolle in, auch im geopolitischen oder in der Weltpolitik zu sagen, wir sind ein großer Weltverein. Das waren sie nie und in diesem Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit haben sie sich, glaube ich, irgendwann total verloren. Da kamen irgendwelche windigen Geldgeber, dann hast du das Gefühl gehabt, der Verein soll übernommen werden, spektakulär teilweise wie von Jürgen Klinsmann, Gegenbauer war zu bieder, dann kam der Berliner Weg mit Kai Bernstein, da gab es gute Ansätze, er ist leider verstorben, mittlerweile kannst du diesen Weg auch nicht mehr sehen. Auf der einen Seite sagst du, wir müssen hoch um die Kosten, verkaufst aber vor der Saison mit Tabakovic und Kempf, 2 deiner 3 besten Spieler eigentlich, dann holst du Christian Fiel, da soll Fiello-Ball gespielt werden. Den habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, in Spurenelementen mal gesehen, aber irgendwo noch nie konstant, weder in Dresden, in Nürnberg noch in Berlin. Und dann sagst du, es geht nicht mehr, entlässt ihn eigentlich nach einer der besten Saisonleistungen, nach einer Niederlage in Düsseldorf. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass du Stefan Leitl holst. Der hat auf seinen Stationen sowohl in Fürth, da hat er hervorragende Arbeit geleistet, in Hannover war es gut bis ordentlich, dass du jetzt sagst, wir nehmen jetzt mal einen, der weniger für Spektakel steht, sondern der vielleicht die Grundtugenden wieder hinbringt. Es sieht einer Mannschaft von Stefan Leitl auch nicht ähnlich, 4-0 nach der Halbzeit in Elversberg zurückzulegen. Und du hast ja trotzdem noch Qualität auf dem Platz, ne? Also ich mache das ja immer gerne, mal auf die einzelnen Spieler zu gucken. Du hast einen Cefuik, du hast hinten einen Dardai, du hast im Mittelfeld Karbovnik, du hast Reese, du hast Masa, wo alle sagen, das ist ein Supertalent. Du hast Scherhand und Niederlechner. Also das muss für mehr reichen. Und Elversberg kann ich nur sagen, gestern habe ich sogar viele Kommentare bekommen. Morgen geht's wieder um Elversberg. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hatte sie hier schon aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Ich sage, schön, dass ihr wieder da seid. mit einem Ring, Leona und Maggi. Ich habe Elversberg wieder voll auf der Rechnung. Ja. Glückwunsch, Mike.
Siehst du, guck mal. Ich bin sicher. Ich quatsche. Viele kennen das ja schon irgendwie auch. Schaut auch gerne mal rein bei unserem Instagram-Kanal und folgt uns. Es ist meine Rede und ich quatsche sie einfach jetzt hoch bis in die Bundesliga. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich bin im Moment wieder guter Dinge. Einen Aspekt noch vielleicht. Bevor wir zu viel über Elversberg reden, dann kriegst du wieder den ganzen Hate ab.
Alles gut.
Ja? Für mein Dafürhalten gab es eine Zäsur. Und zwar, als die Windhorst-Millionen aufgebraucht waren. Das war nicht ganz interessant, wo einfach bis heute niemand mehr weiß, wo sind die eigentlich hin. Und jetzt ist es ja so, er hat die nächste Insolvenz auf dem Zettel, Lars Windhorst. Und jetzt dann ist es dann auch soweit, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mal gucken, da sitzen ja auch andere schon in Untersuchungshaft, die mal chillen.
Ja, aber die Frage ist, er hatte ja das Geld tatsächlich zur Verfügung gestellt. Das ist ja anscheinend für so viele Altlasten draufgegangen, dass man sich immer gefragt hat, was haben die da gemacht? Die haben auf dem Basar der Eitelkeiten, haben die da so viel Mittelklasse zusammengekauft, wie irgendwo hier auf dem Autohof in Chorweiler und dann wieder versetzt und so. Da hat sich ja jeder dran bereichert und Altschulden wurden gedeckt. Also das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wenn du da könntest dann auch mal eine Recherche-Doku machen, wo sind denn eigentlich die Windhorst-Millionen? Also Wahnsinn, wirklich
ja,
Wahnsinn.
Ja. Aber du gibst mir recht, dass das schon eine Zäsur war und ab da ging es dann auch wirklich ab.
Ja, aber ich glaube, dass es vorher schon eigentlich war, okay. Weil Windhorst hat da nur nochmal versucht einzusteigen und hat wahrscheinlich gedacht, wie viel Geld muss ich denn hier noch stecken? Also es ist vor allen Dingen ein finanzielles Desaster für die Hertha.
Wo spielen wir den Ball hin? Wollen wir den Ball?
Ja, wir bleiben in der zweiten Liga.
Das sowieso.
Genau. Auch interessant, wie viele Nachrichten ich gestern bekomme. Oh, Der HSV kriselt wieder, jetzt im Frühjahr. Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, nach 7 Spielen hat der HSV jetzt in der Rückrunde 14 Punkte geholt. Wenn du in der Hinrunde nur 28 holst, halte ich es für vermessen, davon zu träumen, dass du durchmarschierst. Ich habe hier letzte Woche gesagt, dass Paderborn für mich die spielstärkste Mannschaft der zweiten Liga ist. Hm. Dann kannst du da auch verlieren. Die Niederlage war nach einer ordentlichen ersten Hälfte nachher hochverdient, muss man ganz klar sagen. In den Jahren, wo der HSV Dritter geworden ist, haben sie übrigens im April und im Mai hinten raus, gerade im ersten Jahr, eine Siegesserie hingelegt. Also da würde ich mal, also es kann ja nicht sein, dass der HSV über Wochen gute Leistungen bringt und alle sagen, boah, das greift. Und da ist eine Niederlage und alle so, Schockstarre. Oh, wollt ihr nicht aufsteigen? Oh, ihr verliert in Paderborn. Ja, wir verlieren in Paderborn, weil Paderborn für mich ein ganz heißer Aufstiegskandidat ist. Muss jetzt deine Lehren daraus ziehen. Beim Zauberer muss man sagen, er hat das bisher deutlich besser gemacht, als ich gedacht hätte. Er hat aber gestern für meine Begriffe, ich hätte Sahiti nicht von Anfang an gespielt, und in Sachen Spielmanagement, also wie wechsle ich, wie korrigiere ich vielleicht Fehler, da glaube ich, hat er noch ein bisschen Bedarf nach oben. Und es wurde ja auch vorher sehr viel gesprochen über das Duell gegen Kwasniok, der ja im Winter unbedingt zum HSV wollte. Lukas Kwasniok ist einer der besten Trainer, die es gibt im Moment in Deutschland, hat eine völlig klare Spielidee, eine offensive Spielidee. Ob das in Hamburg mit dem Medieninteresse und mit dieser Stadt und alles auch so funktionieren würde wie in Paderborn, weiß ich nicht. Aber kann man nur gratulieren. Das war gestern ein hochverdienter Sieg und ich bin heute Morgen nicht schweißgebadet wach geworden. Es wird bis zum Ende ein enges Rennen bleiben und der HSV ist immer noch Tabellenführer. Das heißt nichts, weil damit kannst du dir auch selber in die Tasche lügen. Ja. Düsseldorf musste jetzt schlagen. Hm. Aber gestern waren sie dann einfach fertig.
Ja, man kann auch Erster sein und plötzlich findet man sich auf Platz 5 wieder. Das geht ja relativ auch, schnell.
Ganz genau.
Geht ja relativ schnell.
Ja.
In diesem Geschäft.
Ja, ich weiß nicht, was ist mit deiner Ballettseele?
Boah. Die ist angekratzt, muss ich sagen. Also, es ist bitter gewesen, natürlich. Ich muss jetzt an der Stelle halt irgendwie sagen, ich hatte es auch schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass die Neueinkäufe jetzt gezündet haben bisher. Da hat mich niemand überzeugt. Und es ist auch so, dass man sagt zwar, es ist der teuerste Kader und der beste Kader und keine Ahnung, für mich ist das ein Spiel gewesen, wenn du so spielst, dann hast du mit dem Aufstieg nichts zu tun und sollst auch mit dem Aufstieg nichts zu tun haben, weil es einfach dafür zu schlecht war. Und jetzt kann man sagen, ja, so ein Ding wie so ein Slapstick-Tor, wie das Eigentor von Timo Hübers, das kann immer mal passieren. Nee, kann nicht, weil da einfach der Fehler schon weit vorher begonnen hat. Und es zeigt halt einfach auch mal wieder, dass, ja, wie soll ich sagen, also Karlsruhe hatte nicht eine einzige Chance. Du hast die Dinger vorne nicht gemacht. Wir sind wieder bei dem alten Problem, das der FC immer hatte in den letzten Jahren, nämlich, dass du vorne einfach die Buden nicht gemacht hast. Und genau so ist es passiert. Ja, dann kommt halt einfach so eine Szene und dann schenkst du dir allen ein. Es war aber auch ein schlimmes Spiel. Also ich fand es insgesamt kein gutes Spiel. Die Qualität war nicht da. Ich fand es ein wahnsinnig hartes Spiel. Schiedsrichter, fände ich, hätte da schon das ein oder andere Mal deutlich einfach mehr reingemusst, weil es hatte schon fast ein Aggressionspotenzial, mit dem ich nicht happy war.
Ja gut, aber das ist auch, weil du natürlich, du bist ja auch das weiße Ballett. Aggression magst du ja gar nicht.
Ja, ich mag schon Aggression. Also es kann ruhig mal aufs Maul geben, im wahrsten Sinne des Wortes, in vorsichtiger Weise. Aber es kann nicht sein, dass du halt, es geht so auf die Knochen, dann immer bei ein, zwei...
Kickernote für den Schiedsrichter, bester Schiedsrichter des Wochenendes, 1,5.
Ja, tut mir leid, Linie. Kicker, aber da habt ihr irgendwie einen falschen
Spiel. Ja, nee, also ganz ehrlich, das hast du, du hast ja so rumgejämert, so, ach, der arme Meiner ist kaputt.
Nee, es geht nicht nur um Meiner, so es geht, ich habe gesagt,
also hör auf.
Nein, ich habe gesagt, auf beiden Seiten.
Das war normale Zweitliga-Härte und der Schiedsrichter hat gut gepfiffen. Also wenn du jetzt schon anfängst, über den Schiedsrichter zu heulen, dann ist es wirklich dramatisch ums Ballett bestellt.
Ja, kann man ja so sehen, aber ich bin da überhaupt nicht Team Kicker und ich bin überhaupt nicht Team Wagner in dem Fall. Also es gab auf beiden Seiten Fouls, wo ich gesagt habe, okay, machst du jetzt noch was?
Ja,
ich sag
ja, für dich ist ja Fußball nur, das ist ja nur Ästhetik. Du stehst da, den Blick nach Dänemark und schlägst 40 Meter Flugbälle. Zweite Liga heißt Scheißplatz, da geht's mal auf die Socken. Ich meine, das ist klar, du bist das weiße Ballett des Podcasts, ich bin hier der aus dem Maschinenraum, aber das war eine astreine Schiri-Leistung, Punkt.
Gut, also, aber siehst du... Das ist wirklich, endlich sind wir da, wo wir mal vor Jahren waren, Schatz. Das ist ganz gut, dass wir uns auch mal behakeln. Aber hast du das Spiel ernsthaft anders gesehen? Also wie siehst du jetzt nach diesem...
Ich frage mich gerade, wo du das Ding gesehen hast, dass der FC seine Chancen nicht verwertet.
Hä?
Also ich finde...
Expected Goals? Also ja.
War... Wie viel?
War irgendwie sowas um 1 rum und bei ja. Karlsruhe 0,08 irgendwas.
Ja, aber das Spiel war ein 0-0-Spiel, wenn normal das nicht passiert. Aber ich höre auch seit ein paar Wochen, ja, wir haben ja seit Magdeburg so einen spielerischen Ansatz. Also in Magdeburg waren 20 Minuten, dass ich gedacht habe, ist das noch der FC der letzten Wochen? Und seitdem muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, es gibt ja Fakten, die bestehen daraus, der FC hat den teuersten Kader, hat den eigenen Anspruch und ist bei allen zum Top-Favoriten aufgrund der Qualität der einzelnen Spieler erklärt worden. Man kann sich mit 20 1-0 Siegen in die erste Liga rumpeln, das ist gar keine Frage. Aber man muss auch mal ganz klar zu sich selber sein und sagen, was spielen wir eigentlich für einen grauenhaften Fußball? Also das hat ja mit fußballerischer Klasse nichts zu tun. Ich frage mich auch, warum du in so einem Spiel nur dreimal wechselst und warum du relativ spät wechselst. Ich habe die Frage hier schon mal gestellt, was hat Marvin Obus verbrochen, dass der nicht mal eine Chance bekommt, weil das ist ein Spieler im 1 gegen 1, gerade auf so einem Boden, in so einem festgefahrenen Spiel. Ich verstehe es nicht. Und dann muss ich auch die Frage stellen, ich habe gesagt, ich finde den als Manager eines Profiklubs, also wirklich für Strukturen, finde ich den gut. Aber was bitteschön hat Christian Keller im Winter eingekauft, auf einer Transferperiode, auf die sie hier in Köln gewartet haben, wie einer durch die Wüste taumelt, wenn er an eine Oase kommt. Also Schmied, absoluter Durchschnitt, plus das Handspiel gegen Düsseldorf. Gazibegovic, ein Spieler, der gar nicht in dieses System reinpasst und der mittlerweile, glaube ich, an sich und auch die Erwartungen an ihn verzweifeln. Und Rudiamant Rondic, boah. Ja. Also da weiß ich nicht. Und dann sagt Christian Keller, ja, die waren aber alle nicht als Soforthilfe geplant. Nachdem ich aber zweimal nicht einkaufen durfte, also da ist schon gerade im Moment einiges im Argen, würde ich sagen.
Ja, das sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso. Und deshalb habe ich gesagt, das ist keine Mannschaft, die in der ersten Liga stand, jetzt was zu suchen hat. Und ich finde auch, da sind Management-Geschichten passiert, wo ich mich, also da frage ich mich inzwischen sogar auch, was ist da passiert und wie sind denn die Kriterien, nach denen da eingekauft wird? Also das checke ich, tut mir leid, aber das verstehe ich einfach gar nicht. Weiß auch nicht, was machen die Scouts da den ganzen Tag? Und ein Rondic war jetzt halt auch jetzt irgendwie nicht die erste Wahl, sondern irgendwie die vierte, weil sonst nichts auf dem Markt war. Jetzt kann man ja immer sagen, ja, der Wintermarkt ist natürlich einfach auch schwierig. Ja, fair, klar, aber damit haben wir alle zu dealen. Und wenn man dann, also wir sind halt immer noch beim ersten FC Köln, bei einem der 10 Top-Clubs der Welt. Also, was willst du?
Ich habe gedacht, sagt er jetzt Deutschland, da hätte ich vielleicht gerade noch ein Auge zugedrückt. Jetzt habe ich mich fast verschluckt hier heute Morgen.
Ja, ist mir der klar. Welt. Ist mir der klar. Welt. Der okay, Welt, gut,
ja,
natürlich.
Ja, alles ja. Gut, ja.
So. Es ist beim HSV ja nicht ähnlich, nicht anders. Also.
Gut, ich meine, ihr habt die 5 Europapokale, die vielen anderen in Deutschland fehlen. Von daher ist das absolut berechtigt, was
so,
du sagst.
So, bitteschön. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall große Sorge und ich.
Nee, aber Mike, die Frage ist doch tatsächlich, wenn du sagst, du hast immer einen Schattenkader, von dem spricht Christian Keller ja, und ja, willst perspektivisch Spieler verpflichten, ja, dann macht das Sinn, wenn du in der Winterpause mit 10 Punkten Vorsprung Tabellenführer bist und sagst, wir kaufen uns jetzt ein paar Leute, die sich an uns gewöhnen sollen, an unseren Spielstil und wir wollen damit die Bundesliga aufmischen. Wenn es so knapp ist wie im Winter, dann brauchst du doch Soforthilfen. Also wir haben darüber gesprochen, du schickst einen Selke weg, weil er sich 2 Tage zu spät mit dem Angebot bekennt, verkaufst oder lässt ihn ziehen zu einem Mitkonkurrenten, holst aber im Winter jemanden, also ich habe das Gefühl, er ist körperlich noch gar nicht da. Und ich wage auch, also er spielt für mich nicht auf dem Niveau von Downs und Lemperle, lange nicht. Ne? Und nochmal das Ding gedreht, wenn ich mir die ersten 5 der Tabelle angucke, wegen mir die ersten 6, dann sage ich, der HSV gestern chancenlos in Paderborn, hat aber in der Rückrunde zum Beispiel gegen Kaiserslautern echt ein richtig fettes, auch spielerisches Ding gebracht. Lautern ist Lautern. Lautern ja. hat auch ein leichtes Rückrundenauftaktprogramm gehabt mit allen Aufsteigern, aber wenn sie erstmal oben stehen wie jetzt, sind sie natürlich auch gerade auf dem Betze schwer zu schlagen und Markus Anfang hat schon noch eine kleine spielerische Linie implementiert. Paderborn habe ich eben gelobt. Ich meine, Paderborn scoutet auch einfach gut. Wenn ich mal sehe, Felix Götze, ich frage mich, warum haben die nicht andere geholt? Ist für mich einer der besten ein Abwehrspieler der zweiten Liga. Den habe ich letztes Jahr in Essen in der dritten Liga gesehen. Da war er einer der besten Spieler. Da verstehe ich die Einkaufspolitik bei manchen nicht. Dann hast du Magdeburg, auch ganz klar Ballbesitz ausgelegt. Christian Titz, siehst du eine Handschrift. Dann hast du Elversberg, auch die haben wir gelobt, richtig gut. Und dann guckst du dir das alles an, auch spielerisch mit einer eigenen Note, und vergleichst das mit dem, was der FC spielt. Das überlasse ich dann dir jetzt, das zu bewerten.
Ja, ich kann.
Aber wenn sie am Ende aufsteigen, und ich habe ja mich festgelegt und habe gesagt, der FC geht durch, dann hat es nur rein was mit der Schwäche der Spielklasse und der individuellen Qualität von einzelnen Spielern zu tun. Jetzt fehlt meiner noch, das ist für mich mit Martel eigentlich der beste Spieler bisher gewesen. Aber eine Idee, oder dass du sagst, ich gehe ins Stadion und freue mich an dem, was der FC spielt, das musst du ganz ehrlich sagen, das gibt's hier einfach nicht.
Gut, da kommt noch ein Tupfer mit dazu, und das ist das, was, glaube ich, auch ganz viele Fans überhaupt nicht mehr verstehen. Und auch im ein oder anderen Podcast habe ich es jetzt in der letzten Woche gehört, die verstehen es alle nicht. Das ist die komplette Kommunikation des ersten FC Köln und auch von Christian Keller. Du hast das den Schattenkader angesprochen. Dann hast du diese ganze Geschichte, diese wilde Geschichte um die Choreo. Dann hast du, was war es noch? Also es ist immer irgendwie ungut. Und jetzt hast du dann zwei Sachen noch. Du hast einmal Lämperle, eine muskuläre Geschichte. Ich habe eher die Vermutung, irgendwie möchte man nicht mehr so richtig, aus welchen Gründen auch immer, dass der weiterspielt. Schont man ihn für Hoffenheim? Gab es da irgendwelche Absprachen? Gibt es da im Hintergrund irgendwas? Kann mir noch niemand erzählen, dass Lämperle, der helfen könnte, jetzt immer noch, also ich wage es ein Stück weit zu bezweifeln. Exakt, Blaupause, Julian Pauli, Gehirnerschütterung. Da wird dann irgendwas gefaselt von, ja, da sind irgendwie internationale Experten jetzt irgendwie dabei, irgendwie zu gucken, was dem Jungen fehlt. Hä? What? Also es gibt so viele Fragezeichen, wo ich immer den Eindruck habe, wollt ihr den Fans da draußen nicht mal einfach mal irgendwie sagen, wie es ist? Wintermarkt, scheiße. Wir haben jetzt irgendwie diese Spieler geholt und hoffen, dass sie zünden. Bei Julian Pauli ist, keine Ahnung, irgendwas. Bei Lämperle, ja, den jetzt kann man nicht sagen, wir schonen den für Hoffenheim, aber vielleicht lässt man sich irgendwas einfallen. Also es ist alles irgendwie ungut, es ist alles irgendwie nicht gerade. Und das ist das, was ich beim ersten FC Köln vermisse. Eine gewisse Gradlinigkeit. Ich glaube, die Fans können mit klaren Aussagen leben. Aber irgendwie ich habe dieses Gefühl, auch bei Struber, dieses Rumgeeiere, dieses Positivreden, um dann hinterher festzustellen, kann ich auch nicht alles halten nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Das ist doch nicht würdig.
Ja, gut, da hat ja Timo Hübers klare Worte gefunden, was nützt uns 80% Ballbesitz, wenn wir die mal in der eigenen Mittellinie, gibt's ja nur eine. Also, zu den Verletzungen kann ich nichts sagen, ich kann nur eins sagen, eine normale Muskelverletzung von Lämperle, die müsste schon lange ausgeheilt sein, wenn man Muskelverletzungen kennt. Ansonsten bin ich natürlich da auch nicht in der ärztlichen Abteilung. Was fehlt, ist einfach eine spielerische Linie. Und eins vielleicht noch zum Abschluss der zweiten Liga, weil wir jetzt schon über 50 Minuten haben. Ich habe ein paar Fans aus Münster angeschrieben. Wir sollen doch mal den Abstiegskampf in der zweiten Liga beleuchten. Würde ich sagen, kümmern wir uns nächste Woche mal intensiv drum. Ich gebe ja Mike immer so Hausaufgaben mit und dann weiß der nächste Woche, Reichert, der Kapitän vom SSV Ulm, was der für Leistungsfächer früher auf dem Gymnasium hat oder sowas. Genau. So arbeitet ja der liebe Mike.
So ist es.
Genau. So, dann muss ich auch noch sagen, DFB-Pokal geht klar an dich. Steht jetzt, glaube ich, in der internen Rangliste 16-8 für mich. Also das wirst du nicht mehr gewinnen im DFB-Pokal. Aber du zeigst, je wichtiger dieser Wettbewerb wird. Du hast in der zweiten Runde, hast du ja gedanklich ausgesetzt. Da habe ich mir den Vorsprung rausgeholt. Du bist wieder der Tippgott. Und damit bin ich bei der Champions League.
Oh Gott.
Und damit bin ich bei Bayern München gegen Bayer Leverkusen.
Ja, das kann ich dir sagen. Das wird ein 1-3.
Ein 1-3? Puh. Also wenn man weiß, wie gut Mike Gleis tippt. Also ich glaube, ich mach's jetzt mal ganz klein und ich will auch nichts überhöhen. Das sind für die Bayern die zwei wichtigsten Spiele der letzten 13 Jahre.
Genau.
Und deshalb, 12 Jahre.
Ja.
Das ist für sie das Wichtigste seit... Nee, Quatsch. Also seit dem Spiel gegen Dortmund 2013, was sie gewonnen haben. Mit einem Schiedsrichter, der, ich weiß nicht, was da alles los war, Ribéry und Dante hätten beide vom Platz fliegen müssen. Ich kenne jetzt die Bayern-Fans, die verdrehen jetzt wieder die Augen. Aber der Lewandowski hätte auch vom Platz gemusst, damals für Dortmund noch. Ja, das war aber 5 Minuten vom Schluss. Also Ribéry mit einem von 128 Ellbogenchecks, seinem Gegenspieler voll auf die 12. Natürlich, der Franck, der kriegt doch nichts. Und dann Dante, der schon gelb hat, 11 Meter, das wäre gelb-rot gewesen. Nur mal ganz just to remember. Also seit dem Sieg in der Champions League.
Dante, ne? Ja. Den du gerade ansprichst. 41 Jahre alt, hat seinen Vertrag nochmal verlängert.
Ja, in Nizza. Das ist, also, man nennt den mittlerweile auch den Mike Gleis von Nizza.
Ja, so ist es. Der sieht nicht ganz so gut aus, aber ja.
Oh doch, der sieht schon noch eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Ne?
Gut.
Das Champions League Finale 2020, das dem Bayern natürlich einen Titel gegeben hat, das klammer ich jetzt mal aus. Aber es geht schon auch um die gefühlte Vorherrschaft in Deutschland. Leverkusen hat das Double geholt, dieses Jahr werden die Bayern Meister, vielleicht holt Leverkusen den Pokal. Aber wenn die Leute Fußball gucken, es gibt ja auch ganz viele internationale Kollegen, die sagen zu mir, boah, die spielen eigentlich den schönsten Fußball nach Liverpool in ganz Europa oder den besten. Mhm. Und das gegen die Bayern. Für die Bayern ist es ja unverhandelbar, dass irgendjemand mit ihnen auf Augenhöhe ist. Das gibt es in Deutschland nicht. Und dann ist es nicht nur, dass Leverkusen erfolgreich ist, sondern die spielen dann noch einen Wahnsinnsfußball und haben mit Wirtz einen, der jetzt natürlich ganz zufällig vor diesen Duellen von den Bayern so attackiert wird. Also, es würde das Selbstverständnis der Bayern so dermaßen in den Grundfesten erschüttern, dieses Duell zu verlieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Fakt ist auch, sie haben jetzt 5-mal gegen Leverkusen nicht gewonnen. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das jetzt noch mal 2 Spiele anhält. Aber klar ist auch, Leverkusen hat keine Angst vor den Bayern, wie das früher schon mal der Fall gewesen ist.
Ja,
also du sagst 1-3 für Leverkusen. Ich sage 2-1 für die Bayern.
Nein, das ist nicht zu fassen.
Ja, aber es gibt ja noch ein Rückspiel da.
Ja, schon klar. Also auch das wird Leverkusen wahrscheinlich gewinnen. Ich glaube wirklich dran, sie haben eine gewisse Leichtigkeit zurückbekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Das war ganz stark.
Ja, die mir sehr gefallen hat. Und die Bayern
muss man aber auch sagen, gegen eine desolate Eintracht, die in dieser Form, da müssen wir nächste Woche auch mal drüber sprechen, sich, glaube ich, wenn es sich nicht ganz schnell ändert, von vielen Zielen verabschieden muss.
Ja, das ist so. Aber ich glaube, die Bayern haben im Moment zu sehr mit sich selbst zu tun und sie waren jetzt nicht so überragend. Wie ich glaube auch übrigens, es würde zu meiner These passen, dass Kompanie nächstes Jahr nicht mehr Bayern-Trainer ist. Aber gut, anderes Thema.
Ja, also ich glaube, die Wette verlierst du. Aber egal.
Okay.
So, dann haben wir noch Dortmund gegen Lille.
Ja, also nochmal.
Da muss ich ja vorlegen. Genau. Da sage ich 3-1.
Dortmund gegen Lille 3-1.
Ja.
Also du glaubst daran, dass Niko Kovac die Kurve gekriegt hat mit der Mannschaft?
Ja, glaube ich schon.
Und du glaubst, also, dass das international auch reicht?
Ich glaube, dass Lille keine schlechte Mannschaft ist. Sie sind, glaube ich, 4. oder 5. in Frankreich, immer gut organisiert. Aber ich glaube, dass Dortmund gerade einen guten Peak hat und zu Hause. Also ich glaube, dass sie das Spiel gewinnen.
Ich glaube, dass es 2-1 für Lille ausgeht.
Boah, okay. Boah. Heieiei. Und dann als letztes noch Real Madrid gegen Atletico Madrid.
Das ist so, boah. Ja, also vom Ding her müsste man erst klar sagen, es wird ein 3-1. Ich glaube, es wird ein Unentschieden, 1-1.
Da sage ich 2-2 und ich mit jeder Faser meines Fußballherzens will ich, dass Atletico dieses Duell gegen Real gewinnt.
Ist das so?
Ja, guckt euch mal die 3 verlorenen Finals in der Champions League. 74 trifft Katsche Schwarzenbeck in der 121. zum Ausgleich. Die Bayern gewinnen dann das Wiederholungsspiel gegen Atletico. Dann, ich glaube, was war es? 2:14 oder was? 93. Minute, Sergio Ramos, der den Ball reinköpft, obwohl Atletico führt, Verlängerung verlieren sie dann. Und dann 2 Jahre später das Elfmeterschießen. Also es ist, also was Simeone da immer wieder aus dieser Mannschaft rausholt, wie die immer wieder zurückkommen, das nötigt mir wirklich allergrößten Respekt ab. Und ich weiß, dass auch viele diesen Fußball nicht mögen, aber aus den Möglichkeiten, die finanziell ja deutlich begrenzter als bei Real und Barcelona sind, finde ich, holt Simeone so viel raus. Das ist echt geil. Ich oute mich einfach als Atletico-Fan. Ja, das kannst du natürlich. Du willst nur das weiße Ballett, ne? Das weiße Ballett des Südens. Ja. Real ist ja abgekupfert vom FC.
Ich bleibe aber da wirklich, da bleibe ich einfach bei der Romantik dieses Podcasts und Diego Simeone, von dem man ja niemals erwarten würde, niemals, ja, niemals, dass er in irgendeiner Form was Empathisches in sich hat. Der hat mal gesagt, I'm a believer that emotions can move mountains, that spirit alone can trump budgets. Bitteschön. So.
Da kann ich nur eins sagen. Hat der Dicke ein.
richtig, richtig.